Dachvibes. Dachvibes.
Der B2B FMCG Expertentalk.
Pork Alternatives bzw. Schweinefleischalternativen bietet The Raging Pig. Dachvibes spricht mit Arne Everbeck über die pflanzenbasierte Rostbratwurst. Wieder eine neue Folge Dachvibes, heute mit Dr. Arne Everbeck von The Raging Pig. Hallo Arne.
Moin, schön hier zu sein.
Ich habe das Doktor vergessen, den Doktor.
Ich glaube, du hast ihn tatsächlich sogar gesagt.
Aber dann habe ich gesagt, hallo Arne.
Du, überhaupt, überhaupt kein Problem, bitte nicht anders. Ja.
Okay, dann, wenn wir schon beim Thema Doktor sind, was hast du studiert? Etwa Ökotrophologie?
Fast. Ich habe tatsächlich Physik studiert und bin dann vor... Ja, mehr als 15 Jahren bin ich nach Hamburg gezogen und habe hier in Hamburg promoviert. Das ist sozusagen mein Zugang zu Hamburg gewesen und habe dort im Bereich der Grundlagenforschung gearbeitet und geforscht und tatsächlich so im Bereich der Quanten- und Atomphysik. Sag mal so, die Anwendung für das alltägliche Leben ist noch ein bisschen weit entfernt gewesen, auch bis heute noch. Und habe dort aber tolle Jahre verbracht und mich dann aber danach entschieden, mal was ganz anderes zu machen.
Also sehr spannend, der Hintergrund von Atomphysik, wie kommt man da jetzt eigentlich zu dem, was du jetzt machst, nämlich zu einer besseren Alternative zu dem, was wir sonst auf den Grill legen?
Richtig, genau. Also es dreht sich bei uns, bei The Raging Pig Company, aktuell alles um die Wurst. Ich glaube, so kann man das auf den Punkt bringen. Das heißt, was wir machen, ist, wir entwickeln und vertreiben pflanzliche Schweinealternativen. Das klingt auf Deutsch immer so ein bisschen sperrig. Ja. Auf Englisch wäre es Pork Alternatives, also Produkte, die der Konsument in der Regel vom Schwein kennt. So, das ist zum Beispiel viele Wurstsorten, das ist aber auch Bacon und andere Produkte. Das ist das, was wir uns als Firma auf die Fahne geschrieben haben, woran wir arbeiten. Und aktuell, und das ist das, was du auch gerade angesprochen hast, geht es einfach um die Wurst. Das heißt, wir haben vier pflanzliche Bratwurst-Alternativen, mit denen wir mittlerweile relativ weit verbreitet in Deutschland eben unterwegs sind.
Okay, cool. Wie lange gibt es euch schon?
Genau, wir sind gegründet Anfang 22. Das heißt, wir sind jetzt quasi im dritten Jahr und genau sind, wie gesagt, gestartet. Konstantin, mein Mitgründer, wir kannten uns auch vorher noch nicht. Wir haben uns erst, sage ich mal, ein paar Monate vorher kennengelernt und haben aber relativ schnell gemerkt, dass wir haben zwei sehr unterschiedliche Lebensläufe und auch beruflichen Background gehabt, haben wir relativ schnell gemerkt, dass wenn wir in den Markt gucken, was pflanzliche Lebensmittel angeht und auch generell in den Lebensmittelmarkt, obwohl wir sozusagen sehr unterschiedlichen Background haben, haben wir einen ähnlichen Blick dort gehabt, auch was in der Zukunft dort an Möglichkeiten und Gelegenheiten sich vielleicht entwickelt, aber auch generell, wie sich dieser Lebensmittelmarkt und auch dieses pflanzliche Segment entwickeln kann. Und das fanden wir beide einfach sehr spannend und haben dann geschaut, ob wir dort einen Platz finden. So sind wir gestartet und sind dann eben auch relativ schnell auf das Thema, ich sag mal, das Thema Schwein gekommen, aus verschiedenen Beweggründen. Zum einen ist es in Deutschland und Europa das meist produzierte, in Anführungszeichen, tierische Produkt und gleichzeitig mit natürlich sehr, sehr vielen Produkten, die der Konsument auch kauft und mag. Aber gleichzeitig ist es im pflanzlichen Segment einfach sehr, sehr stark unterrepräsentiert gewesen. Also es gab damals, als wir angefangen haben, wenige Produkte in dieser Kategorie. Und auch kommunikativ, wenn man dann Richtung Marketing, Branding etc. schaut, ist das Schwein speziell in Deutschland, ist es nicht das beliebteste Tier. Ja? So, es hat immer so ein bisschen was filthy, dreckig. Mhm. Man weiß, dass die Produkte auch nicht wirklich gesund sind, häufig stark verarbeitet. Man will nicht genau wissen, was drin ist. Da hat das Schwein nicht so den allerbesten Stand, muss man sagen. Deswegen ist es auch in der Kommunikation nach außen einfach, wird es nicht so häufig verwendet.
Wobei so Firmen, da will ich nicht unterbrechen, wie zum Beispiel Danish Crown, die ja auch Tulip und sowas haben, die verwenden, glaube ich, tatsächlich ein Schwein in ihrer Symbolik, oder?
Richtig, genau. Da gibt es auch ein paar, die das machen. Also wenn ich auf der Autobahn die ganzen Triertransporter überhole, sind dort hinten ja auch immer lächelnde Tiere drauf. Ja. Also das funktioniert schon, genau. Aber sage ich mal, dann in der Kundenansprache zum Beispiel wird das Schwein eigentlich als Tier dann eher weniger verwendet. Ja. So, und aus diesem, sage ich mal, Spannungsfeld eben zu sehen, dass da eine Produktkategorie im pflanzlichen Bereich noch sehr, sehr unterrepräsentiert und unterentwickelt ist und gleichzeitig eben diese Opportunität zu sagen, man hat auch markenseitig einfach noch viel, viel Potenzial und Luft nach oben. Ja, aus dieser Kombination ist The Raging Pig dann entstanden, genau.
Ja, sehr spannend. Wir haben uns ja jetzt auch schon zweimal auf einer Messe getroffen. Beim ersten Mal bin ich euch über den Weg gelaufen an eurem Stand auf der Internorga und durfte das erste Mal euer Produkt kosten und zum wiederholten Male dann auf dem FIC. Und ja, da ist mir so ein bisschen dann auch aufgefallen, irgendwie sagt mir doch ja dieser Schriftzug was und ja, auch irgendwie ja dieses Artwork nenne ich das jetzt mal. Da habe ich sehr drüber nachdenken müssen über euer Artwork, weil es ist mir auf jeden Fall hängen geblieben, das hatte ich dir auf dem FIC auch gesagt. Gleichzeitig ist es auch spannend, welche Assoziationen man ja mit dem Artwork hat. Ich zum Beispiel hatte erstmal eine Assoziation Tattoo-Studio. Mhm. So, aber es ist hängen geblieben und der Geschmack ist auch hängen geblieben. Insofern, also ich war sehr begeistert. Wie nehmt ihr die Reaktionen auf euer Artwork wahr?
Genau, es ist immer spannend zu hören und vielleicht für die Hörer ganz kurz, also man kann sich den Schriftzug, falls ihr noch nicht vor Augen gehabt habt, stellt euch ein Metal-T-Shirt vor, ja, oder eine Metal-Band, vielleicht auf einem Konzert, wer das schon mal gesehen hat, da muss man vielleicht dann noch ein zweites Mal hingucken, um lesen zu können, was da steht. Also es ist ein, da ist natürlich sehr, sehr viel reingeflossen. Also zum einen natürlich der Hintergedanke zu sagen, wir wollen auch kommunikativ und brandingseitig Dinge anders machen, als das vielleicht viele Player machen und auch ganz bewusst herausstechen und natürlich auch ein Stück weit provozieren. So, das ist sozusagen so, ne, da kommen jetzt ganz viele Faktoren mit rein und da gibt es jetzt natürlich viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. So, und natürlich will man auf der einen Seite herausstechen und auffallen. Am Ende des Tages muss man natürlich aber auch ein Produkt verkaufen, so ehrlich muss man ja auch sein. Und natürlich, wenn der Kunde, die Kundin am Ende des Tages nichts lesen kann oder nichts versteht, ist auch schwierig. So, da muss man irgendwie natürlich eine gute Balance finden. Dass es jetzt so geworden ist, wie es ist, in Anführungszeichen. Also das Rosa, was natürlich das Schwein als Farbe aufnimmt und auch ganz bewusst herausfordert. Es gibt nicht viele Lebensmittel, die mit Pink oder Rosa werben und speziell nicht im Fleischbereich. Dieses Laute, das bisschen aggressive auch. Das ist ganz bewusst gewählt. Und gleichzeitig ist für uns eben wichtig, wir nutzen diese Aufmerksamkeit und auch diese Provokative ein bisschen jetzt nicht dazu, um einen Konsumenten oder Kunden aufklären zu wollen, im Sinne von vegan, vegan, vegan oder was auch immer, Tierleid, 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 sondern nutzen das, um eben jemanden ein Stück weit zu unterhalten. Ja, also eine Brand und also kann auch Spaß machen, kann cool sein, sozusagen einfach versuchen, ein Stück weit da auch nochmal einen anderen Zugang zu Konsumenten zu finden. Ja? Genau.
Ich stelle mir gerade vor, wie tatsächlich sogar eigentlich die Zielgruppe, die gar nicht eure Zielgruppe ist, abholt, weil die denkt, ach, jetzt kriege ich eine geile Wurst und die das vielleicht noch gar nicht mal checkt und dann das isst und dann denkt, ja, was eine geile Wurst. Und vielleicht ist es sogar schlau, mit so einem Schriftzug genau den Typ Mensch zu adressieren, der eh seine normale Wurst in Anführungsstrichen essen will. Und den dann aber vielleicht rüberzuziehen auf die pflanzliche Alternativenseite.
Genau, also spannend, dass du das sagst. Was ist denn unsere Zielgruppe? Ja, also in deiner Wahrnehmung, genau, das ist jetzt, also, ne, das ist immer so ein bisschen schwierig. Für uns, was wichtig ist, genau, also wenn wir da drauf gucken, die Zielgruppe, das sind nicht die Veganer und nicht die Vegetarier. Natürlich bedient man die ja auch, selbstverständlich, keine Frage. Aber im Endeffekt geht es um die vielen Menschen, die sagen, sie sind flexitarisch oder die sind neugierig. Und da muss man sagen, ich glaube, das gilt für fast alle Foodprodukte. Natürlich gucken viele Konsumenten auf den Preis, ganz klar. Es muss schmecken, auch ganz klar. Idealerweise soll es gesund sein, convenient, ja. Das ist alles richtig, sind wichtige Faktoren. Aber der allerwichtigste Faktor, wenn man die Leute befragt, ist in der Regel auch immer Neugierde. Und das kann man sich natürlich zunutze machen, indem man auffällt ein Stück weit. Und gleichzeitig ist für uns jetzt gerade in diesem pflanzlichen Segment, wir schreien nicht laut vegan, sondern wir sagen geile Marke, geiles Produkt, probier's. So, wenn es dir nicht schmeckt, fein, ist ja nicht schlimm. Ja? Also Geschmack ist individuell. Aber die Erfahrung, das ist jetzt auch, um auf deine Frage zu kommen, das Feedback von vielen ist, dass es überraschend gut ist. So, und da muss man auch ehrlich sagen, für viele, die es nicht wissen, die haben, also ne, so, das ist bei einer Wurst, muss man auch ehrlich sagen, wird es auch immer schwieriger zu sagen, boah, war das jetzt eine schlechte Fleischwurst? War das ein pflanzliches Produkt? War das ein besonders gutes pflanzliches Produkt? So, ne? Blindverkostungsmäßig. Das wird schon nicht mehr einfach. Ne? So, und das kann man sich natürlich einfach zunutze machen. Und klar, wenn man jemanden gewinnt, der einfach neugierig ist und dem das vegan ist, in Anführungszeichen egal ist, und sagt, das sieht aber cool aus oder ich habe mal Bock drauf, wunderbar, ja, nimmt man gerne mit, ganz klar. Aber das Ziel ist wirklich da, einen Massenmarkt zu adressieren.
Ja, ja. Und wenn sich dann das Bewusstsein im Nachhinein doch verändern sollte, umso besser. Ja, spannend. Thema Festival, das war jetzt nur ein möglicher Touchpoint. Ihr habt wahrscheinlich ganz andere Touchpoints. Wo verkauft ihr die Wurst?
Ja, wir sind vor allen Dingen im B2B-Segment in den letzten 2 Jahren sozusagen groß unterwegs, in Anführungszeichen. Und B2B heißt in dem Kontext für uns natürlich alles, was Foodservice ist. Das heißt Gastronomen, das heißt aber auch Foodtrucks, Caterer und so weiter. Und am Ende des Tages muss man sagen, gerade jetzt bei dem Thema Wurst in Deutschland, Deutschland ist Wurstland ein Stück weit, Wurst wird überall gegessen. Ja. Das weiß man selber ja, ob das jetzt die Wurstbude an der Straße ist, das Festival, in der Kantine zum Mittagessen. Das heißt, da wird schon viel natürlich gegessen. Das ist sozusagen unser Hauptkanal, also das B2B-Vertriebsmodell. Gleichzeitig sind wir seit März, April auch im Einzelhandel gestartet, als auch in verschiedenen D2C-Plattformen, so auch im Einzelhandel jetzt hier in Hamburg, in einem überschaubaren Rahmen, so Step für Step. Und klar, D2C mit einem Lebensmittel, was gekühlt ist, ist einfach natürlich ein Stück weit herausfordernder. Aber auch da gibt es dann Kanäle, wo man uns mittlerweile beziehen kann. Ja.
Okay, cool. Also hier in Hamburg. Verrätst du wo?
Ja, klar, also ist ja kein Geheimnis. Genau, wir sind aktuell bei ca. 25 Edeka-Märkten. So, da sind die bekannten Struves und Niemand Science, die ja verschiedenste oder viele Filialen auch haben, sind dabei. Ja. Der Edeka in der Rindermarkthalle ist so ein Flagship-Store, muss man ein Stück weit auch sagen. Mhm. So in den zentral gelegenen Edeka-Märkten in Hamburg findet man uns mittlerweile eigentlich überall.
Ja, ja, spannend. Und die Struves dieser Welt, da fällt mir ein, dass ich neulich jemanden gesehen habe, Hamburger Jungs, die sagen sich vielleicht dann auch was. Zumindest haben die auch Wurst.
Ja.
Wahrscheinlich andere Wurst als ihr.
Die haben andere Wurst, ja, genau.
Und aber auch die, also ist ja, bedienen ja eine Zielgruppe, vielleicht eine etwas andere oder vielleicht auch tatsächlich die gleiche, nur anders. Gehen auf regionale Verkostung. Das heißt, ihr wollt gar nicht unbedingt jetzt über die Region hinaus oder strebt ihr auch eine nationale Listung an?
Nein, wir streben schon auch an, im Einzelhandel national weiter zu wachsen. Muss aber auch gleichzeitig ganz ehrlich sagen, dass der Einzelhandel ist natürlich brutal schwierig und herausfordernd und auch teuer als Unternehmen, das muss man ganz klar sagen. Und da haben wir aktuell auch gar nicht die Möglichkeiten, das sozusagen von 0 auf 100 national auszurollen. Und gleichzeitig muss man dann auch natürlich immer fragen, ist das überhaupt sinnvoll? Ja, also kann ich das auch bespielen dann für die nächsten 2 Jahre, um sicherzugehen, dass ich auch in den Märkten drin bleibe und dort auch erfolgreich bin. Das muss man sich natürlich als Unternehmer dann fragen. Und selbst wenn ich es kann oder könnte, in Anführungszeichen, und das Kapital und die Manpower auch habe, muss man auch fragen, ist das dann der richtige Weg? So, und aus verschiedensten Gründen ist das für uns aktuell nicht relevant. Das heißt, wir haben eben ganz, ganz bewusst gesagt, wir starten hier in Hamburg. So, hier kommen wir her. Hier ist es alles ein bisschen einfacher. Hier fährt man im Zweifel einfach selber in den Markt am nächsten Tag und sucht das Gespräch und schaut eben, dass die Sachen funktionieren. Und man muss auch sagen, man lernt natürlich einfach unfassbar viel. Wir haben jetzt nicht den Background, dass wir im Einzelhandel schon viele Erfahrungen gesammelt hätten oder dort Produkte platziert haben. Deswegen, das ist einfach wichtig, dass man einmal versteht, wie funktioniert das, wo sind auch die Anforderungen vom Handel natürlich, gerade mit einem Produkt, was vielleicht im Sommer besser läuft als im Winter. So, da muss man einfach viel lernen, das machen wir gerade, das macht auch Spaß, haben wir Lust drauf. Und natürlich ist das Ziel aber, mit der Marke auch dann wirklich in der Fläche verfügbar zu sein. Ja. Ob das dann auch wirklich, sage ich mal, in jedem Edeka-Markt in Deutschland sein muss und sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Aber natürlich ist das Ziel, die Produkte auch in anderen Städten und Regionen verfügbar zu haben.
Ja, der Mix aus Off- und On-Trade ist immer sehr spannend für mich, als jemand, der Angestellter eines Unternehmens ist, was eher, sage ich mal, auf die Hersteller im Bereich Off-Trade abzielt und da Promotions, Mechaniken anbietet, die ehrlicherweise auch erst dann sinnvoll sind, wenn eine gewisse Listung im Handel, also D2C, vorhanden ist. Umso mehr spannend für mich, den Bereich, den ich im Alltag eben nicht so habe, dieser Foodservice-Bereich. Und es ist ja irgendwie klar, wenn ihr auf Enter Norga seid, dass das einer der wichtigeren Kanäle für euch aktuell ist oder ein sehr wichtiger zumindest und ihr da die Vertriebsstrukturen auch der B2B-Partner wahrscheinlich mitnutzt.
Genau, richtig. Also das ist genau der Weg, den wir gegangen sind. Und da muss man sagen, da gibt es auch kein Patentrezept, was man irgendwie kopieren kann. Da muss man einfach, muss man sich reinarbeiten. Und wie so häufig und gerade auch natürlich bei Lebensmitteln, das ist immer auch ein People's Business. Das gehört eben dazu. Und da muss man dann einfach aktiv werden und sich auch ein bisschen dann als Firma reinleben, ne? und reinfinden, wenn das eben relevant ist für die Produkte, die man auch anbietet. So, das funktioniert natürlich auch nicht für jedes Produkt oder für jede Marke. Das muss man natürlich dann einfach abwägen.
Ich erinnere mich an eine PR-Aktion von Planted, die das gefilmt haben, wie sie quasi bei einem Döner, ich glaube, auch so eine Art Foodtruck-Döner in Berlin dafür gesorgt haben, dass sich da eine Riesentraube gebildet hat. Kennst du die Aktion?
Die Aktion kenne ich, ja, genau. Ja.
Okay, und das sind quasi Aktionen, die ihr tatsächlich auch manchmal macht?
Ja, also genau, nochmal das Ziel oder wenn man drauf schaut, die Marke gibt eben dieses Potenzial her, dass man ich will es nicht viral nennen, aber solche Aktionen und Promo-Aktionen, die sehr konzentriert, aber dann sehr erfolgreich sind, dass man die eben gestaltet. Mhm. Das gibt die Marke sehr, sehr gut her, weil klar, dafür muss man natürlich irgendwie eine gewisse Attraktivität jetzt abseits des Produkts auch schaffen. Ne? Also eine gewisse Hipness, eine gewisse Coolness, einen gewissen FOMO-Effekt, den man natürlich auch aufbauen möchte. Ganz klar, das sind Dinge, die wir auf jeden Fall auch in den nächsten Jahren verstärkt dann machen werden. Und gleichzeitig natürlich wichtig, wenn man sowas macht, dann muss natürlich auch für die potenziellen Konsumenten, die dort unterwegs sind, muss man natürlich auch eine Lösung haben, wie die an ein Produkt dann kommen können. So, ne? Weil sonst, klar, zum Brandbuilding ist natürlich sowas immer super sinnvoll. Ich möchte natürlich aber gleichzeitig die Möglichkeit haben, dass ich eine Conversion habe und jemand das Produkt dann auch vor Ort idealerweise irgendwo kaufen kann oder beziehen kann. Und dafür muss man natürlich dann erstmal eine gewisse Marktabdeckung auch haben. Ja. So ein bisschen so ein Wechselspiel, wo man gucken muss, was dann sinnvoll ist. Ja.
Es gibt wahrscheinlich auch nichts, in Anführungsstrichen, Schlimmeres als ein zu schnelles Wachstum.
Ja, also weiß ich nicht. Also es gibt bestimmte Situationen, wo man schnelles Wachstum auch mal braucht, beziehungsweise womit sich dann auch mal Türen öffnen, die vielleicht vorher verschlossen blieben sind oder geblieben sind. Aber natürlich sollte ein Wachstum immer so sein, dass man nichts beschädigt. Wenn ich zu schnell wachse und irgendwann nicht mehr liefern kann und liefern, egal in welchem Hinblick, ist das natürlich auch schlecht, ganz klar. Mhm. Und man muss auch natürlich einfach sagen, Food ist eben auch keine Software. Ja? Also ich muss ein Lebensmittel immer noch produzieren. Deswegen ist da natürlich auch ein Stück weit eine Grenze gesetzt, wie schnell ein Wachstum wirklich sein kann. Das ist, bringt die meisten Lebensmittel eben mit sich. Und wie im Vorgespräch schon kurz angedeutet, was wiederum gut ist, jede muss jeden Tag essen. Ja? Also das hat man immer für sich. Ja. Das ändert sich auch nicht mehr. Deswegen hat man da natürlich so eine gewisse eine gewisse Nachfrage herrscht nach Lebensmitteln.
Ja. Aber es gibt ja trotzdem sowas wie langfristige Trends, aber auch sowas wie die Schizophrenität des Verbrauchers, von dem man immer wieder hört, also der eigene Anspruch oder der Anspruch an das eigene Konsumverhalten versus Realität, was immer noch auseinanderklafft bei vielen, bei mir auch. Und dann siegen am Ende doch die über viele Jahre antrainierten Muster.
Auf jeden Fall. Also Ernährung und Essen ist sehr, sehr viel Gewohnheit. geprägt dann vor allen Dingen in sehr jungen Jahren, also so, dass man selber wenig Einfluss drauf hat, weil man einfach noch zu jung ist. Und klar, deswegen ist es natürlich sehr, sehr schwierig aus diesen Gewohnheiten und muss dann auch vielleicht ein Stück weit auszubrechen, vor allem langfristig.
Ja.
Das ist so dieser klassische, ne? Bei jeder Diät kennt man das. Das funktioniert 6 Wochen und danach wird es dann wieder schwierig.
Ja.
Ganz klar und natürlich auch Ernährungstrends, wobei man sagen muss, ich würde ein bisschen unterscheiden zwischen einem Trend und auch einer langfristigen Entwicklung. Und also ein Hype oder ein Trend sind vielleicht Bubble Teas ein Stück weit. In einem ganz kleinen Rahmen, in einem größeren Rahmen, ein Trend zu Convenience-Produkten vielleicht. Wo ich ein Stück weit eine Unterscheidung einfach sehe, ist, dass der Weg hin zu mehr pflanzlichen Produkten und nachhaltigeren Produkten, es ist nicht so, dass wir wirklich eine Wahl haben. Ne? Also unser aktuelles Ernährungs- und Foodsystem funktioniert einfach so nicht mehr. Das heißt, da wird ein Wandel passieren, ob man den als Konsument jetzt möchte oder nicht.
Du meinst Thema Ressourcenschonung?
Thema Ressourcen, Thema Klimawandel, das sind Themen, da kann ich persönlich sagen, was ich will. Da gibt es Entwicklungen, die passieren so oder so. Ja?
Also
ob das der Preis für Kakaobohnen, für Bananen, für Kaffee ist.
Ja.
Mit dem Klimawandel werden da einfach Veränderungen stattfinden, die am Ende des Tages dann heißen, dass der Preis hochgehen wird oder dass das Angebot verknappt werden muss. Und diese Entwicklung habe ich in ganz, ganz vielen Bereichen. Und so, da kann ich jetzt versuchen, das natürlich aktiv mitzugestalten und entsprechend Schlüssel zu ziehen.
Ja.
Die Entwicklung wird ja aber trotzdem stattfinden. Deswegen ist das sozusagen für mich jetzt nicht wirklich ein Trend. Auch der Weg hin zu einfach einem höheren Anteil an pflanzlichen Produkten. Das heißt natürlich im Umkehrschluss nicht, dass jetzt alle vegane Bratwürste essen sollen oder werden.
Nein.
Aber einfach der Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln in der Ernährung wird sich einfach ändern müssen.
Das ist ein spannender Punkt. Das heißt, es geht euch gar nicht um so eine religiöse Grundsatzdiskussion, sondern eigentlich geht es euch um die unaufhaltsame Entwicklung, wo ihr quasi einfach eine Kompensation schafft.
Ja, also uns geht es überhaupt nicht, das ist ganz, ganz wichtig, uns geht das überhaupt nicht darum zu sagen, ihr müsst jetzt vegan hier irgendwie euch ernähren oder leben. Das muss am Ende des Tages jeder für sich selber entscheiden. Gleichzeitig sagen wir, aber da sind wir auch einfach überzeugt davon, dass es gar nicht mehr anders funktioniert. Also der speziell in Mitteleuropa und auch in Deutschland, der Konsum von tierischen Produkten ist einfach zu hoch. Ja? Und da kommen jetzt ganz viele Faktoren dazu. Also zum einen funktioniert das aus einer Nachhaltigkeitsperspektive und Ressourcenperspektive nicht gut. Es ist nicht, vor allem auch nicht gesund. Ja, das sieht man auch. Die Folgen merkt man überall. Und so aus diesem Blickwinkel meine ich eben, das ist kein Trend, sondern das ist einfach eine Entwicklung, die sich fortsetzen wird. Und die kann man sich natürlich zunutze machen und entsprechend als Unternehmer dann auch reagieren.
Nochmal zurück zur Namensgebung, The Raging Pig.
Mhm.
Ich habe das gerade mal gedeepelt, weil mein Englisch nicht das Beste ist. Es werden mir viele Übersetzungen angeboten, zum Beispiel das Wort tosend.
Ja, also ne, Raging ist in der direkten Übersetzung sowas wie wütend. Wütend, tosend, ja, bringt es schon ganz, ganz gut auf den Punkt. Das wütende Schwein klingt auf Deutsch natürlich jetzt irgendwie, du merkst schon, also unsere Marke und die Brand ist ganz bewusst auch auf Englisch konzipiert.
Ja.
Die Idee oder der Hintergrund zum einen, viele, viele, viele Wortspiele, viele zweideutige, mehrdeutige Andeutungen funktionieren im Englischen deutlich, deutlich besser und präziser vor allen Dingen.
Ja.
Deswegen das auf jeden Fall auf Englisch. Und gleichzeitig ist es schon von Anfang an als eine internationale Foodbrand konzipiert.
Mhm.
So, auch wenn wir uns jetzt in Anführungszeichen nur im deutschsprachigen Raum bewegen, wo das ab und zu natürlich mal zu einem Konflikt führt, weil man das übersetzen muss oder man muss nicht übersetzen, aber weil natürlich viele verstehen wollen, was ist da gemeint. Aber nichtsdestotrotz ist die Marke an sich so konzipiert, dass man damit auch eben im internationalen Markt sofort starten kann und nicht sich im Nachgang überlegen muss, wie kann ich denn jetzt einen englischsprachigen Markt als Beispiel adressieren mit einer deutschen Marke. Das haben wir sozusagen einmal vorweggenommen, in Anführungszeichen.
Das ist natürlich besonders spannend, dass ihr da nicht auf die Dachregion beschränkt seid, so wie wir es sind mit unserer Namensgebung. Wir heißen ja Dach Vibes. Aber klar, man kann sich natürlich, man muss natürlich auch über die Grenzen hinwegschauen, auch als Dach Vibes. Das haben wir mit Ben Brost zum Beispiel schon gemacht. Hast du ja auch schon gehört, wie ich gehört habe, der ja auch sagt, naja, Promotions in UK laufen grundsätzlich anders ab als in Deutschland. Das heißt, ihr betretet auch langfristig andere Märkte und setzt euch mit den unterschiedlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Märkte jetzt schon auseinander.
Ja, also wir haben zumindest, also klar, ne, man muss gar nicht so weit schauen. Auch Deutschland als Markt ist natürlich nicht gleich. Ja? Also der Süden tickt in Anführungszeichen ein bisschen anders als der Norden, gerade kulinarisch und speziell mit Würstchen. So jede Region hat ihre eigene Wurst, das muss man so ganz klar sagen. Ja? Es gibt ja nicht umsonst eine Thüringer und eine Frankfurter und eine Wiener und wie sie alle heißen. Das heißt, man hat schon auch innerhalb des deutschsprachigen Marktes natürlich einfach viele unterschiedliche Anforderungen an die Produkte, die man natürlich so gut wie möglich auch berücksichtigen muss. So, wenn man nach Österreich und in die Schweiz schaut, ist es wieder ein bisschen anders. Auch da sind Würste natürlich ein beliebtes Lebensmittel. Wir sind ja seit ein paar Wochen auch in der Schweiz verfügbar. Da merkt man aber auch, dass es einfach ein Markt, der natürlich auch ein bisschen anders funktioniert. So, das ist ja auch ganz klar. Wenn man dann in andere Regionen schaut, also wir haben schon immer eine relative Nähe auch zu den skandinavischen Ländern, gerade auch von Hamburg ist es natürlich jetzt nicht so weit, Richtung Dänemark zum Beispiel oder auch Schweden. Da muss man sagen, ist Wurst auch immer ein Thema, aber ganz anders. Ja? Also da kennt man quasi eine Rostbratwurst nicht, aber da kriegt man an jeder Tankstelle eine Hotdogwurst. So, ne? Das sind natürlich sehr spannende Märkte und was dann dazu kommt, und deswegen sage ich das, natürlich schauen wir schon so ein bisschen auch, wo kann die Reise hingehen, denn eine Wurst ist ein Stück weit ein deutsches Kulturgut im Ausland. Ja, die German Bratwurst, die kennt man in ganz, ganz vielen Ländern auf der Welt. Und klar ist da vielleicht in der einen oder anderen Region das Thema pflanzlich noch nicht so präsent, wie das vielleicht hier bei uns ist. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, wenn man mal ein paar Jahre in die Zukunft schaut, wo so eine Reise hingehen kann, einfach super spannend. Ja? Weil das ein Produkt ist, was auch in vielen anderen Ländern angefragt und nachgefragt wird. Genauso. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns den amerikanischen Markt schon im Detail anschauen würden. Ja. So, aber wir wissen, die Marke funktioniert dort von Tag 1. Ja. Das wissen wir, das haben wir auch schon ausprobiert. Und klar muss man dann natürlich gucken, macht es überhaupt Sinn und ab wann? Und da hat man natürlich auch wieder die große Herausforderung, Lebensmittel.
Langfristig sehe ich euch da bei irgendeinem One-Stop mitten im Weg, sodass die Leute nicht an euch vorbeikommen und dann ist halt quasi der faule Fan, hat keine andere Möglichkeit mehr als Liquid Death oder wie das alles heißt, in Kombination mit euch.
Wunderbar, ja, danke schön, dass du das gesagt hast.
Dann werdet ihr wahrscheinlich eine schöne Co-Branding-Geschichte machen. Das sehe ich schon von meinem geistigen Auge. Alles andere ist Zukunftsmusik und ich bin mit meinen Fragen so gut wie am Ende. Vielen Dank, Arne.
Ja, vielen Dank dir. Schön, hier zu sein und gewesen zu sein und bis bald.
Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@dachvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter dachvibes.com. Dachvibes.